Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung mit Peter Höres zum Thema Nach der Postmoderne, Vorspiel eines Konservatismus der Zukunft. Ein Vortrag im Rahmen der Themenreihe Konservativ heute. Unser heutiger Referent Peter Höres ist Inhaber des Lehrstuhls für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Und schon einmal 2014 hatten wir die Freude und die Ehre, ihn hier in der BDK begrüßen zu können. Damals ging der Blick zurück. Es ging um die Rolle der Gelehrten im Vorfeld des Ersten Weltkrieges und auch im Verlauf des Ersten Weltkrieges. Heute nun blicken wir voraus auf den Konservatismus der Zukunft. Lieber Professor Höres, ich freue mich, dass ich Sie abermals hier in der Bibliothek des Konservatismus begrüßen darf und bitte Sie hiermit ums Wort.
Ja, lieber Herr Fenske, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier wieder zu sein. Ich habe eben noch mal einem Kollegen erklärt, die Bedeutung dieses Ortes, dass es sich hier also auch um eine Forschungsbibliothek handelt, mit einem ja immer mehr anwachsenden Schatz, der hier beherbergt wird und der eben dazu dient, auch, dass man ja wissenschaftliche Forschung hier unter anderem auch betreibt oder zuvörderst erstmal, ne? Und ich möchte eben heute Abend auch nicht nur sozusagen im Sinne einer Verstärkung einer Echokammer hier wirken, dazu dienen Abende vielleicht auch, aber wirklich auch versuchen, diesen wissenschaftlichen Charakter etwas aufzunehmen und dann fortzutreiben in die politische Sphäre. Zwei kurze Bemerkungen noch. Ursprünglich sollte der Vortragsabend jetzt über mein Buch gehen, das Sie draußen auch finden, über die Geschichte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben jetzt gesagt, weil es ja hier diese Reihe gibt, Konservatismus, dass wir das etwas ummodeln. Und dann ist ja in dem schnelligen Betrieb, das Buch war im September letzten Jahres erschienen, das Ganze auch schon wieder ein bisschen weitergegangen, die Zeit läufte. In meinem Buch aber habe ich schon auch viele Bezüge gemacht zu einer Zeitung, die ja auch mal als konservativ galt, zumindest in Teilen, und ja auch nicht ganz unbeteiligt war damals bei der Gründung der AfD, was die Aufmerksamkeitsökonomie betrifft und auch das Personal, was teilweise von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kam. Das führe ich in dem Buch auch auf. Also nehmen Sie aber bitte nicht Fake News mit nach Hause. FAZ hat AfD gegründet, das stimmt nicht. Und ich mache das auch in einer großen Differenziertheit, aber es gab ein paar ganz interessante Überschneidungslinien damals. Die Entwicklung der letzten Tage haben Sie ja verfolgt, was dort in der FAZ geäußert worden ist und welche Reaktionen es auch darauf gab. Ne? Der zweite kurze Bemerkung nochmal, um das aufzunehmen. Herr Fenske hat ja eine kurze Einleitung gemacht, nicht meine gesamten Schriften vorgelesen, wie das oft passiert, alle Studienorte, das kann man auch woanders nachlesen, also dankenswerterweise. Ich habe damals hier, also jetzt doch schon vor 6 Jahren, über die Ideen von 1914 gesprochen. Das war das Thema meiner Dissertation gewesen. Und auch das hat natürlich viele Momente der Formulierung eines Konservatismus. Heute soll es aber eben um, nietzscheanisch benannt, den Konservatismus der Zukunft gehen, nach der Postmoderne, sozusagen in der Postmoderne. Naja, Zukunft und Konservatismus, das scheint ja zunächst mal auch überhaupt nicht zusammenzugehen. Der konservative Blick ist in die Vergangenheit gerichtet und er lehnt Utopien und geschichtsphilosophische Extrapolationen ab. Die Zukunft ist offen und leer und eignet sich höchstens für Lehrformeln auf christdemokratischen Parteitagen. Die Zukunft gewinnen, ne? Ja zur Zukunft, ich weiß gar nicht, wie man Nein zur Zukunft sagen kann, Zukunft, wir sind dabei und ähnliches, ne? Andererseits kommt die Zukunft ja tatsächlich, sie eignet sich in die Gegenwart hinein, sie beginnt im Jetzt und ist mit der Vergangenheit verschränkt. Die Vergangenheit und die Zukunft sind, so der große Begriffs- und Zeithistoriker Reinhard Koselleck, durch den Erfahrungsraum und den Erwartungshorizont miteinander verschränkt. Erfahrung ist, laut Koselleck, gegenwärtige Vergangenheit. Und Erwartung ist gegenwärtige Zukunft. In der Neuzeit tritt aber beides zunehmend auseinander. Aus der Erfahrung lässt sich immer weniger eine Erwartung ableiten. Der Kontinuitätsbruch wird vielfach zur neuen Grunderfahrung. Die Zeit zur neuen Zeit. Als Beispiel kann man anführen die bäuerliche Generationsfolge und den bäuerlichen Lebensstil, der sozusagen ja nicht auf Neues, nicht auf Innovation ausgelegt war, sondern auf Weitergabe, Tradition, Weiterführung des Hofs und mit ähnlichen Mitteln, wie es eben der Urgroßvater schon getan hatte. Das wird eben in dieser Sattelzeit, wie Koselleck das nennt, zwischen 1750 und 1850, aber auch schon mit einer langen Inkubationszeit davor, prekär. Proletarisierung, Urbanisierung, Technisierung verändern diese Verschränkung von Vergangenheit und Zukunft. Und das herkömmliche, tradierte Wissen wird entwertet. Wir erleben derzeit ja ganz Ähnliches durch die Digitalisierung. Ne? Also sozusagen das Wissen, was wir übernommen haben, was wir selbst uns angeeignet haben, wird entwertet, ist überholt. Dynamisierung, Beschleunigung, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, Säkularisierung und die Fortschrittserwartung im Diesseits lassen einerseits also die konservative Grundhaltung aus dem alten Europa prekär werden und provozieren andererseits überhaupt erst die Entstehung eines politischen Konservatismus als Weltpartei im Weltanschauungskampf. Die Erkenntnis des Neuen gelingt ja auch nur, wenn man um die dauerhaften Strukturen weiß. Der Konservative muss sich aber nun, also nach diesem Bruch, stetig an veränderte Zeitumstände anpassen, will er nicht auf eine verlorene Sache setzen oder als abseitiger Reaktionär vereinzeln. Dadurch wird der Konservatismus funktional. Seine Hauptfunktion besteht nun im Retardieren, im Abbremsen des Wandels. Das ist ja ein zentrales Argument meines Freundes Andreas Rötter, das er in diesen Hallen ja auch schon vorgebracht hat und wie ich hörte, nicht zu allgemeinem Wohlwollen. Ganz im Gegenteil. Zählt er heute noch von. Ich kriege ja immer jetzt von konservativen Gegenwind. Ne? Das ist auch mal eine schöne Erfahrung, wenn man sozusagen mal von der anderen Seite angegriffen wird. Würde ich mir auch mal wünschen. Vielleicht passiert das heute Abend. Dazu später noch mehr. Also wie sollte jetzt jedenfalls angesichts der geschilderten Lage Konservatismus heute, wie soll er in Zukunft aussehen? Das möchte ich im Folgenden in zwei Schritten skizzieren und mit einer Bestandsaufnahme der Lage in der Postmoderne beginnen, um mich dann im Anschluss stärker dem Feld des Politischen zuzuwenden und Postulate für einen Konservatismus der Zukunft zu skizzieren. Ich beginne also mit dem ersten Punkt der Lage in der Postmoderne. Der neuzeitliche Fortschrittsglaube des gesamten Menschheitsgeschlechts, seine Objektivität und Erkennbarkeit, das ist alles, jedes einzelne Glied davon, prekär geworden. Es ist in der Postmoderne prekär geworden, werden diese Ideen doch ihrerseits als zeitgebunden, kontextuell, westlich und illusionär wahrgenommen, als Erzählungen, Narrative unter anderem Narrativen. Wird diese postmoderne Weltsicht, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hegemonial wurde, radikalisiert und in dieser Phase befinden wir uns jetzt, so schlägt sie um in neue, freilich partikulare Gewissheiten, die aber einen universalen Anspruch gebären. Das sind die Identitätspolitiken von immer neuen Opfergruppen, angefangen bei den ethnischen und religiösen Minderheiten, den Frauen und Schwarzen, den Kommunisten und Linken, den Trans- und Intersexuellen, den Opfern der Herrschaft des alten weißen Mannes. Dass sich nun auch Männergruppen Maskulinisten bilden, zeigt, dass am Ende die Gesellschaft komplett in einen Pluralismus von staatliche Gleichstellungs- und Anerkennungspolitik fordernden Minderheiten zerfällt, die tendenziell die ganze Menschheit abbildet. Und wenn ich mich im richtigen Alter zu sein fühle und auch schon einiges mehr geleistet haben werde, werde ich dann wohl auch eine Identitätspartei der alten weißen Männer gründen. Noch ist es nicht so weit. Freilich, der Bedarf an Tätern bleibt. Er wird entweder durch abstrakter, also Geschichte, Staat, Nation, herrschende Klassen etc. gestillt. Er benötigt aber auch weiter einzelne Repräsentanten, aus denen gnadenlos und für die Postmoderne erschreckend unironisch ein Feindbild konstruiert werden kann. Habe ich jetzt konstruiert gesagt? Der radikale Konstruktivismus ist zu einer Alltags- und Hintergrundphilosophie unserer Tage geworden. Zwei erhellende Zitate des Doyens des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld, möchte ich Ihnen dazu präsentieren. Zitat 1. Wenn Zeit und Raum Koordinaten oder Ordnungsprinzipien unseres Erlebens sind, dann können wir uns Dinge jenseits der Erlebniswelt überhaupt nicht vorstellen. Denn Form, Struktur, Ablauf von Vorgängen und Anordnung irgendwelcher Art sind ohne dieses Koordinatensystem im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar. Was wir Wissen nennen, kann demnach unmöglich Abbild oder Repräsentation einer vom Erleben unberührten Realität sein. Die Suche nach Wissen, das nur dann im herkömmlichen Sinne wahr sein kann, wenn es wahrheitsgetreu mit an sich existierenden Objekten übereinstimmt, ist dann illusorisch. Und das zweite Zitat, etwas kürzer. Der radikale Konstruktivismus ist also vor allem deswegen radikal, weil er mit der Konvention bricht und eine Erkenntnistheorie entwickelt, in der die Erkenntnis nicht mehr eine objektive, ontologische Wirklichkeit betrifft, sondern ausschließlich die Ordnung und Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres Erlebens. Der radikale Konstruktivist hat ein für alle Mal den metaphysischen Realismus abgeschworen. Soweit Ernst von Glasersfeld. Das ist also eine Art radikalisierter Kant. Die Wahrheitsfähigkeit einer Aussage liegt damit nicht mehr in einer Realität, in der Einstimmung, Übereinstimmung, Adäquatio mit einer Sache begründet. Sie ist allein funktionalistisch oder pragmatistisch ein Erfolgs- und damit ein Durchsetzungskriterium. Ne? Also Wahrheit ist das sozusagen, was funktional in einem bestimmten System zu einem Erfolg führt oder anerkannt werden kann. Die Durchsetzung der eigenen Wahrheit geschieht somit also nicht mehr, aber dann nicht mehr auf dem Schlachtfeld, ne, wie sozusagen in den Glaubenskriegen. Vielmehr ist ihre größte Waffe die Moralität, das schlechte Gewissen, was die selbsternannten Opfer den von ihnen ernannten Tätern einpflanzen. Diese Form der Moral ist, wie Nietzsche in der Genealogie der Moral ausführt, eine Erfindung des Ressentiments, um die starken, mutigen, vornehmen zu brechen und deren Werte umzuwerten. Ein Vorgang, der derzeit in actu im Hinblick auf eben die genannten alten weißen Männer und ihre ja doch sehr beachtlichen Leistungen zu beobachten ist. Denn diese Leistungen reichen von der attischen Demokratie bis zum römischen Recht, von der griechischen Tragödie bis zur romantischen Oper, von der griechischen Plastik bis zum Impressionismus und Expressionismus und zu Picasso, von den Sakral- und Profanbauten der Romanik, der Gotik und Renaissance, des Barock und Rokoko bis zum Bauhaus, von dem Projekt des Westens mit den Menschenrechten, Rechtsstaat, bürgerlicher Freiheit und Individualismus bis zur Emanzipation von Minderheiten und der Gleichberechtigung der Frau, vom Hippokratischen Eid bis zur Erfindung des Penicillins, von der Erfindung des Rades über das Automobil bis zur Raumfahrt, die dann in die USA exportiert wurde, und von der arbeitsteiligen Manufaktur bis zur technisierten Fabrik, von der Atomtheorie Demokrits bis zur allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins. Das ist natürlich nur ein bruchstückhafter Ausschnitt der Leistungen, die man jetzt sozusagen ja für entweder selbstverständlich hinnimmt oder eigentlich für Verbrechen meistens hält. Ein konservatives Beschwören von Wahrheiten oder gar Werten, Wert, darauf hat Hermann Lübbe ja immer hingewiesen, ist ja ein ökonomischer Begriff. Ne? Komm hier ja nicht mit den Werten, ich habe keine Werte und will niemals welche haben, außer vielleicht geringe Sachwerte. Also das Beschwören von Wahrheiten, von Werten, von Traditionen oder der Natur des Menschen, der Religion oder Ähnlichem, ist durch diese aufgezeigte Konstellation jedenfalls doppelt in der Defensive. Ist der Konservatismus naturgemäß sowieso schon reaktiv, so hat er nun noch eine leicht dekonstruierbare, erkenntnistheoretische und begründungstheoretische offene Flanke. Zudem ist durch die hinfällige, permanente und machtgestützte Moralisierung der Konservative schon so schwach geworden, dass er immer nur Rückzugsgefechte führt, Modifikationen am herrschenden Konsens anzubringen versucht, bevor er diese dann aufgrund neuer Bedrohungen wieder räumt. Als Ausweg bleibt in der gegenwärtigen Lage meines Erachtens zunächst, den Konstruktivismus gegen sich selbst zu wenden. Zum einen in praktischer Absicht. Auf die Konstrukte Gender, soziale Ungleichheit und das Gespenst einer rechten Gefahr und entsprechender stabiler Netzwerke lässt sich die konstruktivistische Dekonstruktion selbst leicht anwenden. Hier, bei diesen gesellschaftlich konstruierten politischen Epiphänomenen, hat sie übrigens auch ihr Recht. Denn man kann leicht zeigen, wie hoch der Anteil der interessensgetriebenen Erfindungen beim Thema Gender ist und wie Ungleichheit ein soziales Konstrukt ist, Ungleichheit und Armut in der neuen Definition nach Abweichung vom Durchschnittseinkommen. Ne? Wer 60% nur des Durchschnittseinkommens verdient, einer Gesellschaft ist arm, sodass man in Katar mit $100,000 eine Bettelmaus ist. Beim Thema Gender zeigt ein Blick auf Genetik und Biologie die Grundlagen sozialer und kultureller Tatsachen. Und auch bei Populationen, Völker, ist feststellbar, dass es durchaus genetische Gemeinsamkeiten gibt. Daher floriert ja auch das Geschäft von Unternehmen wie MyHeritage oder Ancestry, die mit DNA-Tests Geschäfte machen, welche die eigene Abstammung zeigen und dabei freilich immer individuelle Mischungsverhältnisse ans Licht bringen. Genetische Zuordnungen der Medikamentation und etwa Alkoholunverträglichkeit bei asiatischen Populationen zeigen weiter, dass Nationen, Ethnien, Populationen keine reine Erfindungen sind, wie es die konstruktivistische Nationalismusforschung deklariert. Damit rede ich natürlich keinem biologischen Determinismus das Wort. Der Mensch ist ein Kulturwesen, das aber eben spezifische, durchaus auch veränderbare biologische Grundlagen besitzt, die man nicht einfach ausblenden kann oder als biologistisch eskabotieren kann. Gesellschaftliche Konstruktionen, wie etwa die radikale Gender-Theorie, indizieren jedenfalls nicht, dass es keine Wahrheitsfähigkeiten von Aussagen gibt. Ideologien verblenden und vernebeln und lassen Irrtümer mehrheitsfähig erscheinen. Die Wahrheit bleibt davon freilich unberührt. Sie muss nur wieder entschleiert werden. Aletheia heißt ja griechisch das Unverborgene oder mit Heidegger die Unverborgenheit. Zum Zweiten gibt es zahlreiche erkenntnistheoretische Argumente gegen den radikalen Konstruktivismus. So ist der Konstruktivismus von seinen eigenen Annahmen her nicht begründungsfähig. Denn jede Begründung ist nicht stabil und kann ihrerseits dekonstruiert werden, wie der amerikanische Philosoph Paul Bogossian in seinem Buch Fear of Truth eindringlich gezeigt hat. Zitat: An jedem Punkt des drohenden Regresses muss der Relativist verneinen, dass die Behauptung an diesem Punkt einfach nur wahr sein kann und wird darauf bestehen müssen, dass sie nur relativ zu einer Theorie wahr ist, die wir befürworten. Ne? Und deswegen kommt man in einen Regressus ad infinitum, bei dem Aristoteles ja schon gezeigt hat, sozusagen, dass das zum Horror führt oder zu einem Endpunkt, den aber der Konstruktivismus nicht annehmen kann. Zweitens, ein einfaches Beispiel, dass der Konstruktivismus nicht aufgeht, und ich zitiere dabei den Frankfurter Gegenwartsphilosophen Markus Villaschek. Zitat: Den Begriff Gold kann es nur in einer Kultur geben, die eine gewisse technische und ökonomische Entwicklungsstufe erreicht hat. Soweit so richtig der Konstruktivismus. Doch daraus folgt natürlich nicht, dass Goldstücke selbst mentale oder soziale Konstrukte sind, also Hervorbringungen einer bestimmten Denkweise oder Gesellschaftsform. Gold ist ein chemisches Element, das es bereits gab, als unsere Vorfahren noch Kiemen hatten und die Meere bewohnen. Was soll es da heißen, dass Gold ein bloßes Konstrukt unseres Geistes oder bestimmter sozialer Praktiken ist? Woraus sollen wir es konstruiert haben? So Markus Villaschek. Ist der radikale Konstruktivismus dekonstruiert und ist mit einem neuen Realismus, wie das derzeit apostrophiert wird, wieder ein fester Boden gefunden? So fragt sich, wie von diesem aus operiert werden soll, angesichts der Hegemonie der skizzierten globalen linken Identitätspolitik und einer spezifisch westlichen Form der Ökophobie, wie das der gerade verstorbene Philosoph Roger Scruton genannt hat, des Selbsthasses, des Hasses des eigenen Hauses wörtlich, ne? Oder der Furcht vor dem eigenen Haus, Oikos Haus und Phobie. Angesichts ferner der recht konkreten Dystopien eines datengetriebenen Technohumanismus, eines Kontrollverlustes des Homo sapiens, wie sie der israelische Bestsellerautor Yuval Noah Harari skizziert hat, Homo Deus. Und dazu möchte ich nun einige stärker politische Gedanken im zweiten Teil meines Vortrages vortragen. Zunächst drei Warnungen. Der Konservatismus sollte angesichts des pauschalen und undifferenzierten Kampfes gegen rechts und seiner vielen unschönen, totalitär anmutenden Folgen nicht entschärft und entpolitisiert werden, wie das derzeit ja vielfach geschieht. Konservativ sein ist dann ein Gefühl, eine Stimmung, die jeder irgendwie auch in sich trägt und die von der Bewahrung der Errungenschaften der Revolution, Vulgo des Sozialstaates, bis zur Beschwörung einer lebensklugen Mitte, so Jens Spahn, reichen, die bei letzterem allerdings auch locker ohne die aristotelische Mesotes-Lehre auskommt. Ne, die Lehre von Maß und Mitte. Ne, und bestes Beispiel ist dieser Band bei Dunker und Humplot, wo ich auch vertreten bin, ohne zu wissen, wer da noch schreibt. Und da ist Petra Pau und unser Oberbürgermeister aus Frankfurt, Feldmann. Und dann darf auch noch mal jemand wie eben, ich glaube, der Spahn ist auch dabei, oder darf auch noch mal sogar ein echter Konservativer oder halbechter Konservativer schreiben. Aber der einzige Beitrag aus der AfD, von Meuthen, wurde dann wieder rausgenommen, weil das würde sich dann alles darauf konzentrieren. Aber es geht mir ja gar nicht um die AfD. Also der Witz ist, dass jeder kann da beitragen und sagen, ich bin irgendwie auch konservativ. Ne? So wie Gregor Gysi sagt, ich bin auch patriotisch, finde mich so toll, dass in Deutschland die Jahreszeiten so stark wechseln. Ne? Und so kann man dann auch sagen, ich bin ja auch irgendwie konservativ, weil ich habe gerne das geregelte Einkommen vom Staat, was jeden Monat gezahlt wird. Ne? Das ist so dieses unverbindliche, wir sind ja auch alle irgendwie konservativ. Diese Gefahr wird viel zu wenig gesehen, dass dieser Begriff eingemeindet wird, rechts ist kriminell, konservativ sind wir alle irgendwie. Ne? So, damit ist der Begriff komplett erledigt. Ne? Er ist entpolitisiert. Und die Zerstörung des Begriffs ist dadurch noch wesentlich größer als bei dem rein eben zitierten funktionalistischen Verständnis, demnach konservativ alle bewahrenden Institutionen und Personenverbände seien, also etwa auch die kommunistische Orthodoxie. Oder dass Konservative vor allem humane Fortschrittsverzögerer seien. Röder. Was sie übrigens meines Erachtens schon deshalb nicht sind, weil viele inhumane Neuerungen und vermeintliche Fortschritte wie der Sozialismus, die Akzeptanz von Pädosexualität, hier ist das ganz offenkundig, oder auch die Auflösung der Familie sich gar nicht durchgesetzt haben und hoffentlich auch nicht werden, sodass die fundamentale Ablehnung dieser Neuerung richtig und erfolgreich war. Und ich bitte Sie für mein nächstes Gespräch mit meinem Freund Andreas Rodder, diese Liste noch zu verlängern. Die ist nämlich sehr wichtig. Also Pädosexualität war ein Zukunftsprojekt der 80er Jahre, das einherging teilweise auch mit der vollständigen Entkriminalisierung von Homosexualität. Möchte ich jetzt nicht in einen Zusammenhang stellen, war aber in einem sozialen Zusammenhang, weil es dieselben Gruppen vertreten haben. Und offenkundig ist es so, wenn man jetzt diese Lehre der Verzögerung des Fortschrittes, um ihn human zu machen, adaptieren würde, würde man dann sagen, ja gut, also ne, man muss sich an die Schwulen erstmal gewöhnen und dass sie auch heiraten und dadurch haben wir das human gemacht. Das ist aber ja bei der Pädosexualität, wie das genannt wurde, das ist ja schon verharmlosend, nicht aufgegangen. Im Gegenteil, hier haben wir jetzt ja sogar mal ein Schuldbekenntnis der Grünen, ja, und eine eher erhöhte Sensibilität im Vergleich zu den 80er Jahren. Ne? Denken Sie auch ganze Missbrauchsfälle, nicht nur in der Kirche, aber auch dort. Ne? Also insofern, dieses Argument, der Konservative kann immer nur verzögern, das stimmt nicht. Ne? Im Falle einer Entpolitisierung wird der Begriff Konservatismus seiner politischen Bedeutung freilich entkleidet und erhält seine Trennschärfe allenfalls dann wieder, wenn er seinerseits gegen rechts mobilisiert werden soll. Phänomen Liane Bettnatz. Ne? Ansonsten ist er belanglos, tut keinem weh, kann aber auch nicht zu einer Integrationsideologie avancieren, da er nichts Verbindliches enthält, keine Feindschaften kennt und keine Programmatik. Der Begriff tendiert dann dazu, eine Catch-all-Phrase zu werden, im Pluralismus des Gemütslagen und Stimmungen unterzugehen. Das ist also die erste Warnung, die erste Gefahr, Entpolitisierung. Zweitens, das bloße starre Festhalten am Überkommenen, die Iteration auch dort, wo eine Erkenntnis dessen, was ist, eine realistische Lagebeurteilung zur Reform, ja, zu einer Haltung einer kritischen Historie im Sinne Friedrich Nietzsches, also einem Abschneiden lebensfeindlicher Traditionen führen müsste. Das Laster des bloßen Beharrens besteht in Ignoranz. Ignoranz dessen, was sich in Wissenschaft und Lebenswelt tut, Pauschalablehnung ohne Kenntnis der Phänomene. Damit kann dann auch eine Radikalisierung einhergehen, eine hyperbolische Auflehnung gegen die Gegenwart und eine unkontrollierte Aggression, eine Art Allfeindschaft. Im Sinne einer self-fulfilling prophecy wird der Konservative dann zu dem hässlichen Rechten, den er nach Meinung seiner Verächter immer schon war. Die dritte Gefahr ist ein Allgemeinplatz, der auch überall anzutreffen ist, selten aber begründet und unterfüttert wird. Das ist die These, der Konservatismus habe keine Theorie und sei auch nicht theoriebedürftig. Die Konsequenz ist, dass jeder meint, drauf losspekulieren zu können und seine persönlichen Wünsche aufzuschreiben und dann darüber das Etikett Common Sense kleben will oder soll. Wie verhält es sich mit dieser These? Auch dezidierte konservative Denker haben sie ja selbst vertreten. Denken Sie an den Nominalisten Armin Mohler, der überall nur konkreter wahrnehmen wollte und der die Allgemeinheiten, wie er das immer schrieb, für einen Horror hielt. Einen Karl Marx hat mit einer geschlossenen Theorie haben die Konservativen tatsächlich nicht. Einen Hegel auch nicht. Das wäre ein großer Streit. Es gibt bekanntlich die Rechts- und Links-Hegelianer und die These eines genuin liberalen Hegels, die jüngst wieder der Biograf Klaus Vieweck in seinem neuen Buch über Hegel vertreten hat, hat sehr viele Anhänger gefunden. Das Schwierige bei Hegel ist ja, das dialektisch-dynamische Element mit dem Telos und dem Ende dieser Bewegung zusammenzubringen. Im Endeffekt ist Hegel mit seiner Theorie der bürgerlichen Gesellschaft in dem Sinne konservativ, dass er seine Gedanken auf die Wirklichkeit richtet, diese eben aber aus dem Geist grundlegt. Spöttisch könnte man sagen, die Wirklichkeit wird nach dem Geist zugerichtet. Ich möchte Hegel aber jetzt gar nicht zum konservativen Meisterdenker ernennen. Vielmehr geht es mir darum zu erkennen, dass durchaus eine konservative Grundhaltung, die der später Hegel ja einnahm, mit einer Großtheorie zusammenpasst. Und wenn der Konservative von einer skeptischen, aber auch im Sinne Max Scheler's auf die Sonderstellung des Menschen im Kosmos zielenden Anthropologie ausgehen sollte, dann bedarf es ja schon allein auf diesem Feld der theoretischen Grundlegung. Das setzt sich fort über die Staats- und Gesellschaftstheorie, über die Wirtschaftsphilosophie, die jenseits des Ordoliberalismus heute ein kaum bestelltes Feld der Konservativen ist und endet noch nicht bei der Rezeption der Naturwissenschaften. Wenn wir den Konservativen schließlich als einen auf die Transzendenz hingeöffneten Menschen vorstellen, dann ist gerade hier kein Eklektizismus gefordert, sondern eine stringente und ausdifferenzierte Auffassung von Religion. Ins Positive gewendet, brauchen wir also einen trennscharfen, polemischen Begriff von Konservatismus. Wir brauchen eine entwicklungsfähige, auf die Veränderung und Revolution reagierende Theorie. Revolutionen sind ja an sich die Sternstunde des Konservativen. Denken Sie an Burke, de Maistre oder de Bonal. Sternstunden. Und wir benötigen in diesen Sternstunden eine Theorie des gegenwärtigen Zeitalters und eine Anthropologie, die auch auf die umstürzenden Erkenntnisse der Reproduktionsmedizin, der Hirnforschung und Genetik reagiert und diese in eine soziologische Theorie des Digitalzeitalters und der Globalisierung integriert. Konservative sind eben nicht, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier meint, permanente Verlierer, sondern realistische Betrachter der Lage, aus der furchtlos Konsequenzen zu ziehen sind. Als vordringlich erscheint es ferner, durchaus eine konkrete konservative Programmatik zu entwerfen. Sonst gerät man in die Defensive, in die Rolle des ständigen Aufhalters ohne Alternative. In der Wendezeit 1989-90 befanden sich die Konservativen bei der Diskussion um eine neue deutsche Verfassung durchgehend in der Defensive, anstatt offensiv eigene Alternativvorschläge zu den linken Forderungen nach einem Recht auf Arbeit und Ähnlichem zu formulieren. In der Zeitschrift Kritikon, die es ja hier sicherlich auch gibt, nehme ich mal an, wurden damals durchaus solche Alternativentwürfe über eine neue deutsche Verfassung ventiliert, aber sie wurden in der politischen Sphäre nicht aufgenommen und versandeten. In den zentralen Politikfeldern EU, Euro, Migration, Umweltpolitik und Gender sollten also konkrete, auch juristisch machbare Vorschläge erarbeitet werden, von einer institutionellen Reform der EU und des Eurosystems über ein europäisches Asylrecht und eine Politik der Ressourcenschonung bis hin zu einem Family Mainstreaming anstelle des Gender Mainstreamings. Dass die Historie, wie jede Wissenschaft, als eine Seinsart des Daseins faktisch und jeweils von der herrschenden Weltanschauung abhängig ist, schrieb Martin Heidegger bereits 1926 in Sein und Zeit. Das hat, wie man heutzutage überscharf beobachten kann, erhebliche Konsequenzen für das Selbstverständnis der westlichen Gesellschaften, denen im Schatten einer sogenannten postkolonialen Geschichtsbetrachtung moralische, politische, finanzielle und kulturelle Entschädigungsleistungen abgepresst werden, wobei das Schuldparadigma im Westen selbst hervorgebracht worden ist und am Leben erhalten wird. Neben der Arbeit am theoretischen Fundament und an der programmatischen Ausgestaltung des konservativen Denkens sollte also drittens ein spezielles Verhältnis zur Geschichte hinzukommen und ausgearbeitet werden. Vornehm ist es, so Friedrich Nietzsche, ein Vorurteil für die Ahnen zu pflegen. Müssen Sie heute mal in einem Oberseminar sagen, der Sozialwissenschaften hier an der FU oder HU. Während sich die Gegenwart, zumindest die westliche, diese Ahnen nur mehr in Verbrecherporträts imaginieren kann, ist die Empathie und Wertschätzung für die Vorfahren, die freilich natürlich auch nicht blind werden darf und mit einer kritischen Historie durchaus einhergehen kann, also als Gegengift umso mehr zu pflegen. Alles andere ist Selbstzerstörung. Konservative Geschichtspolitik müsste also gegen die allseitige Kriminalisierung der europäischen Geschichte opponieren, gegen die rassistische Hetze gegen die alten weißen Männer, gegen die Zerstörung geistiger, religiöser und ästhetischer Traditionen. Und diese Traditionsbestände reichen, auch hier, um das nur nochmal aufzurufen, im Falle unseres Vaterlandes von Bach bis Wagner, von Dürer bis Richter, von Eichendorff bis Walser, von Benz bis Zuse, von Albertus Magnus bis zur Reformation, vom deutschen Idealismus bis zu Heidegger, vom Mindelgesang bis zur Klassik und Romantik und von den Kathedersozialisten bis zum Ordoliberalismus. Und das ist bekanntlich auch wieder nur ein winziger Ausschnitt. Das Verhältnis zur Vergangenheit, das mir vorschwebt, kann man an der unlängst abgeschlossenen schöpferischen Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt illustrieren. Anders als die vorangegangene Rekonstruktion der Ostzeile auf dem Römerberg, die tatsächlich etwas Modellbauhaftes, etwas von Disneyland hatte, handelt es sich hier gerade nicht um Mimikrie, nicht um sklavische Rekonstruktion, sondern um einen Neuentwurf, der sich in Kubatur, Namensgebung und Anmutung an die im Bombenkrieg zerstörte Altstadt orientierte und dies unter Einbau von erhaltenen Spolien tat. Der Entwurf dazu, oder die Initiative, sagen wir mal etwas vorsichtiger, stammt übrigens von einem sogenannten Rechtspopulisten. Und wurde anfangs auch heftig befehdet, von Klaus Wolfschlag. Auch jetzt polemisieren Architekturkritiker noch gegen diese gelungene Besinnung auf die Tradition, wie überall, wo man nicht geschichtslos und inhuman baut. Ein heutiger Konservatismus, meine Damen und Herren, ist angesichts eines dominanten linken und linksliberalen Zeitgeistes nicht mehr Status quo orientiert und vordergründig staatstragend. Er steht in Opposition gegen die Political Correctness, gegen die linke Identitätspolitik und gegen Sprachdiktate. Diese setzen nicht nur einem Wissenschaftler immer mehr zu, wie Sie sicherlich ahnen können oder wissen, sie politisieren selbst Privatverhältnisse. In Geschichtswissenschaften, in geisteswissenschaftlichen Zeitschriften und sozialwissenschaftlichen Zeitschriften ist es bereits weithin, wie hier auch im Berliner Senat, noch nicht überall, aber hier schon, Usus, bedenkenlos zu gendern, das heißt Fehlschreibungen mit Genderstern zu verwenden, um generische Maskulina zu verändern und ein angebliches drittes Geschlecht zu adressieren, das in Wahrheit eine Störung einer winzigen Anzahl von Personen ist. Diese Zudringlichkeit dringt bis in den privaten Schriftverkehr ein. In Mails, ja selbst in Bewerbungen an meine Adresse, das müssen Sie sich jetzt mal vorstellen, schreit einem die demonstrativ ausgezeichnete Fehlschreibung geradezu entgegen, die eben das Private und auch das Geschäftliche politisiert und aggressiv auflädt. Und hier darf es kein Mittun und keinen Kompromiss geben. Das ist ein Angriff auf die Sprache, auf die Natur und die Manieren. Und da gibt es kein Drittes. Ein Konservatismus, der gegen diese und andere neue Konventionen rebelliert, wird damit zwangsweise anarchisch und unkonventionell. Er setzt auf alternative Sichtweisen, vergessene Einsichten und originelle Begriffe. Ich komme zu meinem Resümee. Der Konservative ist skeptisch. Wir wissen und können nicht alles. Aber wir können und müssen an der Erkenntnis der Wirklichkeit, der Lage, der Theorie arbeiten und sollten dabei durchaus nicht harmlose Konsequenzen ziehen. Wir müssen widerstehen, uns verweigern, Solidarität üben und kreativ sein. Neil Ferguson, der Kollege aus Großbritannien beziehungsweise den USA, hat ja mal vorgeschlagen, eine Art NATO-Pakt zu schließen zwischen im erweiterten Sinne konservativen oder heterodoxen Wissenschaftlern und Intellektuellen und Journalisten und so weiter mit dem NATO-Artikel 5, dass ein Angriff auf einen, ein Angriff auf alle, als ein Angriff auf alle verstanden wird. Was, denke ich, eine reizvolle Idee ist. Man müsste dann müssten halt nur alle NATO-Partner auch wirklich mitmachen. Und es müssten, um im Bild zu bleiben, Türken und Griechen sich einigen, ne? Um in die NATO einzutreten. Die konservative Tugend der Stunde ist ein heroischer, nämlich unbestechlicher und das Risiko der zeitweisen Isolation in Kauf nehmender Wille zur Erkenntnis und zur Wahrheit. Komme sie gelegen oder ungelegen. Dann könnte auch ein Konservatismus der Zukunft erkennbar werden. Ich möchte schließen mit noch einmal mit Friedrich Nietzsche, einem Zitat aus Jenseits von Gut und Böse und dort aus seiner Vorrede. Dort schreibt Nietzsche, aber wir, die wir weder Jesuiten noch Demokraten noch selbst Deutsche genug sind, wir guten Europäer und freien, sehr freien Geister, wir haben sie noch, die ganze Not des Geistes und die ganze Spannung seines Bogens. Und vielleicht auch den Pfeil, die Aufgabe, wer weiß, das Ziel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.